So viel brauche ich auch nicht. Ja, wenn Gott zu uns redet, dann tut er das durch den Heiligen Geist. Und deswegen haben wir auch die nächsten, ja, ich weiß nicht, es waren 3 Einheiten, die wir ausgesucht haben, in denen der Geist Gottes redet und wie er das tut, auf verschiedene Art und Weise. Und daran möchten wir uns heute heranwagen. Kurz nochmal zur Erinnerung, was ist der Geist und was tut Gottes Geist? Das hatten wir ja in der 2. Einheit. Er ist Teil der Dreieinigkeit Gottes, ein Teil und doch ein Ganzes, das, was wir als Menschen niemals richtig verstehen. Ganz Gott und doch eine Dreieinigkeit. Er schenkt Menschen den Glauben, er schenkt Gotteserkenntnis, er schafft Schulderkenntnis, er schenkt Gewissheit und er redet nicht von sich selbst, sondern immer von Jesus. Er war von Anfang an da, bereits bei der Schöpfung, und schafft Leben, sichtbar in der Auferstehung durch Jesus dort bezeugt. Womit kann man ihn vergleichen? Als ich im ersten Lehrjahr war, als junger Elektriker, hat man uns beigebracht, Strom kann man nicht sehen, sondern nur an seinen Wirkungen erkennen. Das ist so ähnlich auch mit dem Geist Gottes. Aber ein zweiter Vergleich ist so wie der Wind. Der Vergleich Wind erklärt das noch besser. Er weht, wo er will, und der Wind setzt etwas in Bewegung. Das sehen wir sehr schön heute auch wieder, wenn die Blätter durcheinander wirbeln. Der Sturm kann auch sehr heftig werden, und das möchte ich jetzt nicht als Vergleich nehmen, sondern einfach nur, er setzt etwas in Bewegung, und vor allen Dingen setzt er Menschen in Bewegung. Und so ist er auch in der Lage, uns in Bewegung zu setzen, und wie das geschehen kann, das wollen wir uns heute anschauen. Auf welche Weise redet denn der Geist? Jetzt haben wir das eben gelesen, es kam ein Engel zu Philippus und sagte ihm so, jetzt geh mal auf die einsame Straße. Und das wäre jetzt schade, wenn man glauben würde, Gott könnte nur durch einen Engel zu uns reden und er würde dann nur einige wenige jemals in diese schöne Lage versetzt kommen, dass sie von einem Engel angesprochen werden. Der Geist Gottes kann auf unterschiedliche Art und Weise zu Menschen reden. Wenn es um Nachfolge oder um Erkenntnisse geht, dann spricht er durch sein Wort, die Bibel. Die Bibel ist inspiriertes Wort Gottes. In 2. Timotheus schreibt Paulus an den jungen Schüler Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wenn es aber um so ganz einfache will ich nicht sagen, aber konkrete Dinge geht, die im Moment dran sind, dann kann es sein, dass Gott in das Herz des Menschen spricht. Also in einer Form, dass er Menschen, die Gottes Stimme kennen, etwas aufs Herz legt. So ein plötzlicher Impuls, ein plötzlicher Gedanke, könnten wir auch sagen. Jetzt ist ja die große Frage, wie halte ich denn das auseinander? Wann sind es meine eigenen Gedanken und Wünsche oder wann hat Gott mir einen Impuls gegeben? Und ich kenne das aus vielen Berichten von anderen Christen, aber ich kenne es auch aus meinem Leben. Ich habe es oft erfahren, wie das auseinanderzuhalten ist. Der Unterschied liegt meist darin, dass dieser Impuls auf den ersten Blick sinnlos erscheint. Oder so anders gegenüber dem, was mir gerade wichtig erscheint oder was ich eigentlich tun wollte. Wie war das denn beim Philippus? Philippus, er kommt gerade von einer unglaublichen Evangelisationszeit zurück. Da heißt es, aber nun glaubten sie Philippus, der ihnen die rettende Botschaft von Gottes Reich und von Jesus Christus verkündigt hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen. Und das machte so groß die Runde, dass Petrus und Johannes dorthin geschickt wurden, um die vielen Menschen weiter zu begleiten. Und nun kommt die Aufforderung, geh in Richtung Süden, und zwar auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Aha, klingt interessant. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn Gott den Philippus jetzt mal wieder erden wird. Komm mal wieder runter. War schön, schöne Zeit, aber jetzt bleibt mal wieder locker. Ne? So sieht's erstmal aus. Da wäre es doch viel logischer gewesen, Philippus zieht weiter und predigt. Er ist begabt, von Gott begabt. Und zwar dort, wo möglichst viele Menschen sind. Aber das wäre nicht diese einsame Straße. Wer läuft dort schon herum? Noch dazu in der Mittagszeit, wo es staubig und heiß ist. Möglicherweise war es auch ein Sicherheitsproblem. Er hätte überfallen werden können. Aus menschlicher oder rationeller Sicht macht das alles überhaupt keinen Sinn. Vielleicht würden wir nur sagen, Herr, sag mir doch wenigstens wozu. Schließlich möchte ich selbst beurteilen, ob es Sinn macht oder ob ich das überhaupt will. Aber Philippus kannte die Stimme seines Herrn und so zog er los. Und dann kommt dort ein Wagen vorbei. Es war sofort zu erkennen, es waren Ausländer, von weit her noch dazu ein Vornehmer und jemand mit Rang und Namen. Vielleicht würden wir... dann kommt der nächste Hinweis. Halte dich zu diesem Wagen. Wieder so ein unlogischer Hinweis. Wenn er zu dicht an den Wagen herangeht, könnte es doch sein, dass die Diener der hochrangigen Person Philippus daran hindern, eventuell auch mit Gewalt. Und er kann sich nicht mal erklären, weil er mit Sicherheit die Sprache nicht versteht. Also würde das auch wieder keinen Sinn machen. Aber auch hier gehorcht Philippus der Eingebung, er kennt sie ja bereits. Und dann geschieht das Erstaunliche. Philippus hört, wie der hochrangige Beamte aus der Jesaja-Rolle liest. Und das in seiner Sprache. Und das ist auch so typisch für solche Impulse. Wir finden immer vorbereitete Verhältnisse vor. Und jetzt tut Philippus etwas, was man auch nicht tun würde. Er fragt den hochrangigen gebildeten Hofbeamten, ob er auch versteht, was er da liest. Sagt das mal zu einem in der Bahn, der die Zeitung liest. Wird er nicht begeistert sein. Das könnte der als respektlos bewerten. Schließlich war er gebildet. Aber Philippus trifft genau ins Schwarze mit dieser Frage. Denn genau das war das Problem des Mannes, was ihn zutiefst frustriert. Es steht da ja, er ging zum Tempel, um anzubeten, aber Eunuchen durften nicht in Tempel nach jüdischem Gesetz. Also könnte man davon ausgehen, dass er auch frustriert wieder auf dem Rückweg war. Und dass er sich dann die Jesaja-Rolle gekauft hat, war also eine Möglichkeit, doch noch etwas von dem Gott Israels mehr zu erleben. Das steht übrigens in 5. Mose 23, dass die Eunuchen dort nicht aufgenommen wurden, auch in die jüdische Gemeinde. Und sie waren vom Tempelgottesdienst ausgeschlossen. Er steht quasi vor der Tür und darf nicht hinein. Damals blieb ihm nichts anderes über, auf die Schriftrolle zurückzugehen und zu gucken, ob er da noch was findet. Aber was bedeutete das für den Äthiopier? 1500, vielleicht 2000 Kilometer, einfache Strecke, staubiger Straßen, steinigen Wegen, vielen Tagesreisen. 2000 Kilometer mit der Hoffnung, in seinem Leben noch einmal einen tieferen Sinn zu erfahren und den Gott Israels noch besser kennenzulernen. Er, der zwar reich war und eine anerkannte hohe Stelle hatte, war nicht wirklich glücklich. Und jetzt sieht alles so aus, dass er die 2000 Kilometer frustriert zurückfährt. Und möglicherweise noch unglücklicher als vorher. Und damit klammerte er sich an den Strohhalm der Jesaja-Rolle. Aber er versteht nur Bahnhof. Und jetzt bittet er den plötzlich auftauchenden Fremden, zu ihm in den Wagen zu steigen, in der Hoffnung, Antworten auf seine Fragen zu bekommen. Und Philippus erklärt ihm das Wort, weil dort von Jesus gesprochen wird. Und am Ende erklärte ihm Jesus und sein Sterben und Auferstehen. Und der Eunuch und Äthiopier sieht Wasser und bittet Philippus, ihn zu taufen. Wie bitte? Ein Heide? Ein Nichtjude? Ein Eunuch? Er gehört doch nicht zu Gottes Volk. Das war alles andere als gewöhnlich. Das war zu der damaligen Zeit absolut undenkbar. Aber Philippus tauft ihn. Damit schreibt Gott eine neue Geschichte. Er war der erste Heide, der getauft wurde. Und jetzt geht seine Hoffnung in Erfüllung und er zieht seine Straße fröhlich zurück. Bis heute führt sich die äthiopisch-orthodoxe Kirche auf den Eunuchen zurück. Nach koptischer und byzantinischer Tradition verkündigte er nach seiner Bekehrung zum Christentum das Evangelium in Südarabien und Ceylon. Die griechisch-orthodoxe Kirche feiert seinen Gedenktag am 27. August, habe ich nachgelesen. Hier wird das ganze Ausmaß der Erlösungsgeschichte deutlich, das durch Jesus Sterben und Auferstehung möglich wurde. Ab diesem Zeitpunkt galt, jeder, der an den Namen Jesus glaubt, wird gerettet, ohne Ansehen der Person und gehört damit zu Gottes Volk. Aber diese Geschichte macht noch etwas anderes Wertvolles deutlich, für mich absolut beeindruckend. Wenn nicht hier, wo dann, bewahrheitet sich das Wort Jesu: Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Ganz gleich, ob Ausländer, Eunuch, Reicher, Armer. Jetzt zeigt Jesus seine Liebe zu Suchenden sehr beeindruckend. Jesus nimmt quasi seinen Elite-Evangelist und holt ihn von der Evangelisationskanzel und schickt ihn in die Wüste, um des einen Menschen willen. Und hier wird auch deutlich, dass Jesu Worte wirklich verlässlich sind. Und ich musste daran denken, wie viele Menschen in unserem Umfeld sind vielleicht reich, haben eine gute Stellung, Familien und Kinder, aber ihnen fehlt ein tieferer Sinn. Beate hat uns das im Vergleich von Zachäus gebracht. Wer ist auf den Baum und wartet, dass ein Philippus vorbeikommt beispielsweise? Aber vielleicht trägt Philippus ja heute unseren Namen. Und diese Menschen müssen Jesus kennenlernen und das ist schwierig. Über Gott kann man mit Menschen viel besser reden, daran glauben viele noch, denken aber vielleicht einfach nur an eine darüberstehende Macht oder an Buddha oder sonst was. Aber wenn es um Jesus geht, dann ist da Zündstoff drin. Das geht vielen zu weit, da wird es eng. Aber die Bibel ist da eindeutig. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir: In keinem anderen ist das Heil, denn uns Menschen ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wir müssen es ihnen sagen, aber wir brauchen uns auch nicht zu wundern, wenn wir kein Gehör finden. Der Kämmerer ging den gleichen Weg zurück, er ging auch in sein altes Leben zurück, mit all den körperlichen Einschränkungen, die sein Job mit sich brachte. Aber diesmal ist er glücklich. Und deshalb ist das Thema Umkehr oder wie die Bibel sagt, Buße kein trauriges Thema, sondern ein fröhliches. Es bedeutet die Wiederherstellung der gestörten Verbindung zwischen mir und dem Schöpfer. Kommen wir nun zu der Frage, was hindert uns, seine Stimme zu hören? Was hindert mich daran, diese Stimme im täglichen Leben zu hören? Die Grundvoraussetzung ist natürlich eine Beziehung zu Jesus. Da gibt es die Möglichkeit, ich habe die Stimme noch nie gehört. Da erinnere ich an den jungen Samuel, der dreimal von Gott gerufen wurde, aber er kannte die Stimme nicht und dachte, Eli hätte ihn gerufen. Möglicherweise Gleichgültigkeit. Oder wir sind zu beschäftigt, das Angebot, seine Zeit zu verbringen, ist größer als jemals zuvor. Welche Möglichkeiten haben wir heute, um uns von allen möglichen Sachen in irgendeiner Weise gefangen nehmen zu lassen? Was hindert mich im täglichen Leben daran, die sanfte Stimme zu hören? Das kann die Arbeit sein, das kann Schule sein, Hausarbeit, Hobby, selbst die Arbeit in der Gemeinde, auch aber sogar meine eigene Intelligenz. Anders gefragt, hat der Geist Gottes einen Anteil an meiner Zeit, an meinen Finanzen, meinen Gedanken? Kann er diese Ressourcen bei mir verwenden oder abrufen, wenn er es für nötig hält? Die Ressourcen von Philippus waren jederzeit für Gott verwendbar. Und dabei spielte es für ihn keine Rolle, ob es darum ging, Massen zu bewegen oder in der Wüste zu gehen und ein unglückliches Herz aufzurichten. Ich möchte dazu Mut machen, auf diese Stimme zu hören und auch mal Wege zu gehen, die wir normalerweise nicht gehen würden. Ein morgendliches Gebet könnte sein: Herr, zeige mir an diesem Tag, wo du etwas durch mich tun möchtest. Dann lege mir das aufs Herz und bereite du die Situation vor. Sind wir dafür offen oder bereit? Es geht da vor allem nicht um Aktionismus, sondern darum, für seine Impulse zur Verfügung zu stehen. Und der Unterschied ist, dass es oft nicht um die Menschen geht, die wir im Blick haben, siehe Philippus, sondern es geht um die Menschen, die er im Blick hat. Unser normales Bestreben ist immer, möglichst viel mit Programmen und Aktionen zu erreichen, aber wir wissen nicht, ob nicht irgendeine suchende Seele auf einen Menschen wie Philippus wartet. Wir kennen alle den Werbeslogan: Mit dem Zweiten sieht man besser. Das ist ja bezogen auf das zweite deutsche Fernsehen, hat aber auch einen tieferen Sinn. Mit dem Zweiten hinsehen sieht man mehr, weil wir möglicherweise uns Zeit nehmen, hinter die Dinge zu schauen. Es ist nicht immer gut, das zu beurteilen, was auf dem ersten Blick erkennbar ist. Und ich bin überzeugt, nur mit Gottes Augen sehen wir wirklich besser. Er sieht das Verlorene, das Unbeachtete und das Suchende. Noch aus einem anderen Grund möchte ich dazu Mut machen, der Stimme Gottes mehr Raum zu geben. Wenn es eng wird in unserem Leben, wenn Krankheit, Nöte da sind und es durch schwere Zeiten geht, vor denen keiner von uns verschont ist, dann ist es gut, wenn wir die Stimme Gottes kennen, die Stimme des Hirten. Dann gibt es nur als einen Halt Jesus Christus. Und deshalb ist es so entscheidend wichtig, dass wir seine Stimme kennen. Nur damit können wir die dunklen Täler überstehen. Eine letzte Frage: Warum spricht Gott so indirekt und so unlogisch manchmal und nicht klar und deutlich? Wenn Gott beauftragt, dann befähigt er auch. Und wenn er das tut, dann passiert etwas auf eine Weise, die entweder erstaunlich oder ganz anders ist, als wir uns sie hätten vorstellen können. Und dadurch wird dann deutlich, dass es nicht unser Verdienst ist, sondern die Wirkung seines Geistes durch uns. Und dann gilt Gott die Ehre, nicht uns. Wir können nur staunen. Und dadurch wird aber auch für andere sichtbar, dass Gott heute noch am Werk ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig von den Erlebnissen erzählen. Zusammenfassend möchte ich noch sagen: Wenn du den Schritt noch nicht getan hast, dann gilt dir diese Einladung. Er versucht alles, um dich zu erreichen. Vielleicht hast du zurückschauend schon einige Berührungspunkte erlebt. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann gib ihm immer mehr die Chance zu reden, besonders in konkreten Dingen. Lass ihn der Wind sein, der dich bewegt. Lass den Geist Gottes dein Mentor sein, der dich unterrichtet, der dir die Wahrheit deutlich macht. Und die Anja hat eben noch erzählt, wie von Hanau. Und da wollte ich noch aus dem zweiten Timotheusbrief, wo Paulus seinem Schüler Timotheus Folgendes schreibt: Zeichen der letzten Zeit. Das eine sollst du noch wissen: In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmung, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur noch sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. 2000 Jahre liegen dazwischen. Und man könnte glauben, das ist gerade geschrieben worden. Gottes Geist möchte uns bewegen und befähigen, Salz und Licht zu sein. In einer Welt, die von Hass und Lieblosigkeit zerfressen wird. Sein Geist ist das Einzige, das Menschenherzen völlig und nachhaltig verändern kann. Und das ist es, was uns in den Wirren der Zeit begründete Hoffnung gibt. Wir können nicht die Welt verändern, aber die kleinen Dinge tun, die Gott durch uns verändern will. Dazu gebe er uns seinen Segen. Amen.